Herzlich willkommen zu einer neuen Folge und wir beschäftigen uns heute mit dem ID.7. Dieser Wagen von VW macht derzeit Großfurore und wir haben da einen ganz besonderen Studiogast.
Emovotion, der E-Mobility-Podcast. Emovotion, das sind Emotionen, Informationen und Visionen von Experten, Machern und Nutzern rund um E-Mobilität zu Lande, zu Wasser und in der Luft.
Moin und herzlich willkommen, Jessica Reichelt.
Hi Michael, grüß dich.
Hi, ich grüße dich, Wolfgang Paul.
Hallo ihr Lieben, was bin ich froh, euch wieder alle zu sehen.
Und Jerome Rinell ist natürlich auch wieder dabei.
Selbstverständlich.
Vom Anfang.
Hallo Michael, schön, dass du auch wieder dabei bist. In den letzten zwei Folgen warst du ja unterwegs.
Das kann mal passieren. Heute möchte ich euch Folgendes erzählen. Wir haben heute eigentlich einen Gast gehabt, der hat ganz kurzfristig abgesagt, beziehungsweise wir haben es verschoben. Und dann haben wir hier eine halbe Stunde haben wir diskutiert, was machen wir denn jetzt? Und ich finde das so super, wenn manche Menschen einfach total flexibel dabei sind. Somit habe ich Stefan Schwunk angeschrieben, vom Schwunkvoll, und habe gesagt, Stefan, wir wollten eigentlich über den ID.7 reden, aber wir haben alle keine Ahnung. Hallo Stefan von Schwungvoll.
Ja, moin zusammen und das kostet mindestens ein Bierchen.
Also das kostet von mir aus den ganzen Kasten. Schön, dass du dabei bist und dass du so kurzfristig Zeit hast für uns. Ich weiß, du hast mit deiner Tochter heute eigentlich ein Wochenende bei Oma und Opa, aber wir standen echt auf dem Schlauch und ich finde das so super, dass immer einige Menschen ganz schnell dabei sind per WhatsApp und ja, und schon sagen sie, ja, irgendwie schaffe ich das jetzt. Und Jerome hat viel mehr Schneidearbeit dadurch, dass du keinen Kopfhörer hast. Aber ja. Eigentlich solltest du jetzt Katzenkopfhörer in Pink aufhaben, aber das hat alles nicht geklappt. Also ich glaube schon, Jerome kriegt das hin, oder Jerome?
Das kriege ich hin, das wird halt eine Stunde mehr Arbeit, aber das mache ich gerne, weil Stefan Schwunk, wir kennen uns ja auch schon lange, ist ein wunderbarer Studiogast, der sich vor allem richtig gut auskennt. Es gibt ja ganz, ganz viele YouTube-Kanäle, die über Autos berichten, Elektroautos. Manche kennen sich mehr aus, manche kennen sich weniger aus. Stefan ist einer von denen, die sich wirklich gut auskennen. Stefan, der ID.7 macht ja im Moment Furore. Also ich gucke immer, was zum Beispiel ein bekannter Reporter von Automotorsport sagt, das ist der Herr Bloch, den gucke ich ganz gerne, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, was du von ihm hältst, aber wenn der sagt, der ID.7 ist ein gutes Auto, dann glaube ich ihm das.
Nee, also den Bloch, den kannst du schon glauben. Also der erzählt keinen Quatsch, auf keinen Fall. Und der weiß auch schon, wovon er redet. Der ID.7 ist tatsächlich ein gutes Auto, aber über alles andere reden wir jetzt sehr wahrscheinlich.
Ja, Stefan, aber dann erzähl uns doch mal so die wesentlichen Vorteile eines ID.7 gegenüber ID.3, ID.4 und wie sie alle so heißen. Erzähl mal, was ist jetzt so ganz anders?
Was ist ganz anders? Also wenn du jetzt anfängst wirklich mit dem ID.7 als Fahrzeug, so wie es jetzt ursprünglich auf den Markt gekommen ist, der war ja auch ursprünglich nur als Heckantrieb auf den Markt gebracht worden, da hat er eigentlich gar nicht so viel anders gemacht. Er hatte zuerst einen der neuen Motoren an Bord, das heißt, der hat eine permanent erregte Synchronmaschine, ein PSM-Motor, an der Hinterachse. Das war eigentlich jetzt nichts Neues, weil inzwischen haben ID.4, ID.5 und so weiter alle nachgezogen und haben den gleichen Motor hinten an der Hinterachse, erkennbar dadurch, dass sie jetzt auf einmal dann 286 statt wie vorher 204 PS haben. Soweit, so gut. Die Maschine ist halt deutlich besser, deutlich sparsamer tatsächlich. Also du hast eigentlich mehr Leistung bei weniger Verbrauch am Ende. Und dementsprechend war der ID.7 eigentlich der erste, der mit dieser neuen Maschine auf den Markt kam. Inzwischen haben die anderen aufgeholt. Wo er aber immer noch vorne liegt, ist tatsächlich dann in der technischen Basis. Das heißt, auf dem ganzen Entertainment-System und so weiter, da kriegt er ja sogar die neuesten Updates jetzt vom Entertainment-System. Da, wo jetzt aktuell beim ID.3 zum Beispiel irgendwo was mit 3.7 ausgerollt wird oder so weiter, da sind die ersten Fahrzeuge hier schon unterwegs mit der 5.0er-Software. Die durfte ich ja auch schon fahren und das ist dann inzwischen, bist du da in Bereichen, wo du auch wirklich sagst, okay, die Software ist jetzt tatsächlich eine, ich darf nicht so viel lästern, ja, also irgendwo bezahlen sie mich noch dafür, dass ich für die arbeite, mehr oder weniger, aber das ist tatsächlich eine Software, die kannst du dann auch brauchen und die ist tatsächlich auch tauglich, ganz, ganz krass, damals ja schon mit der 4er-Software kam dann ja auch tatsächlich die manuelle Vorheizmöglichkeit der Batterien, das heißt, nicht nur über das Navi, sondern du konntest es manuell auch steuern und dementsprechend, das kam schon und die 5.0er, die wurde einfach nochmal im Detail ein bisschen optimiert. Der große Unterschied, der kam eigentlich tatsächlich erst mit dem GTX-Motor. Modell.
Musk ist mit der Software ganz weit vorne. Es ist eigentlich ein Systemhaus, was zum Autohaus geworden ist, also zum Autohersteller geworden ist. Ist es dann wirklich so, dass so viele deutsche Autohersteller genau das der Punkt ist, wo es hakt mit der Software?
Ja, das ist so. Da müssen wir uns einfach mal...
Aber okay, wenn das so ist, dann stelle ich mir die Frage, was tun die Autohersteller, die Deutschen, die wir ja eigentlich alle unterstützen wollen, was tun die dagegen?
Ja, pass auf, also du musst das Pferd ja von hinten aufzäumen, so sagt man das, glaube ich, ne? Im Prinzip, und jetzt schlagen mich wahrscheinlich wieder die ganzen Tesla-Fahrer, im Prinzip hat Tesla das Auto ja um einen Computer herumgebaut. Und bei VW ist es anders. Das heißt, die haben gesagt, okay, wir haben hier ganz tolle Autos, das können wir irgendwie ganz gut machen. Und am Ende vom Tage müssen wir dann einfach nur noch die Software machen. Dass das komplett unterschätzt wurde, das wissen inzwischen alle. Und wir wissen auch, dass die Software immer noch nicht das grüne oder gelbe...
Das schimmelige Ei. Nein, wir wissen, was du meinst.
Hm. Oh, ich hab Ton auf den Ohren.
Nein!
Oh! Hey! Sehr schön. Super.
Deine Tochter ist die Beste.
Ach, das eine Stunde Arbeit erspart.
Ich bin dir einmal Hansa Park.
Ja.
So, wo waren wir stehen geblieben? Jetzt kann ich auch frei reden.
Bei der Software. Dass die Deutschen erst das Auto und dann die Software machen.
Ja, und da sind sie schön auf die Schnauze gefallen und sind ja nicht die Einzigen. Also ich selber fahre einen Taycan und die Software ist auch nicht das Gelbe vom Ei. Das Auto sieht halt geil aus. So, ne? Was machen die Deutschen? Ja, die Deutschen machen nichts. Wenn du jetzt siehst, was die Carriot macht und eben, oder nicht macht und dass die viel Manpower sich gesammelt haben und dabei nichts rauskam und am Ende jetzt gesagt wurde, bei Audi, aber auch bei Porsche, du, ich glaube, wir machen das mit dem Google-System oder so am Ende des Tages, dann weißt du, wie es um die Carriot bestellt ist und dass die nicht das gebracht haben, was der Dies sich damals erhofft hat. Insofern, was machen die Deutschen? Beten? Ich weiß es nicht. Kann ich dir nicht sagen. Das ist tatsächlich so. Ja, ich muss so ehrlich sein. Ne? Und ich glaube, wenn sie schlau sind, dann vertrauen sie in Zukunft wirklich auf Google und auf Apple und sagen, wir lassen das. Software ist halt einfach nicht unser Ding. Und Schuster bleibt bei deinen Leisten. Ne?
Aber ist das wirklich die Lösung? Weil wenn ich mir die chinesischen Fahrzeuge angucke oder auch Tesla anschaue, also ganz, ganz viel von dem Auto für mich bei Tesla zum Beispiel ist die Software. Also, dass sie gut funktioniert, dass ich da habe, was ich möchte. Das ist für mich extrem wichtig. Ja, also fast so wichtig wie das Auto selbst, das Pferd. Kann man das einfach an Google geben und an Apple? Oder sollte man nicht vielleicht einen zweiten Anlauf machen und sagen, okay, wir haben uns eine blutige Nase geholt, wir haben aber daraus gelernt und jetzt machen wir es in einem zweiten Anlauf besser?
Die Frage ist, wie viel Zeit hast du dafür? Ne? Mhm. Also wenn du jetzt mal eben auf den Markt guckst, Entwicklungszeit von dem Auto, und ich rede jetzt deutsche Norm Entwicklungszeit, die liegt halt nicht bei 3 Jahren, die liegt sondern eher bei... du fängst eigentlich, wenn das Auto auf dem Markt ist, fängst du mit dem neuen Modell schon an. Da ist das alte Auto schon wieder tatsächlich out of scope. Und selbst die Modellpflege oder so weiter, die wird dann schon nicht mehr vom Entwicklungsteam gemacht, sondern die werden von anderen gemacht. Das heißt, du hast 7 Jahre Entwicklungszeit quasi für das neue Modell. Da tun sie sich schon schwer mit. Ja? Also jetzt, wenn wir gucken, der ID.2, der auf den Markt kommt, ja, sieht ja alles hübsch aus, ob es dann auch so hübsch funktioniert, das werden wir in 2 Jahren erst sehen. Ne? Das Ding wurde letztes Jahr irgendwann vorgestellt und du bist jetzt immer noch nicht dabei, dass du sagst, okay, kommt der jetzt 2025, kommt der 2026, ich tendiere es auf 26. Auch das neue Top-Modell wurde von VW jetzt auf 2028 geschoben, weil sie einfach gesagt haben, A, Geld, kennen wir jetzt aus den Medien, und B, Software. Der Audi Q6 e-tron, der hat so viel wurde so oft verschoben, wegen der Software, genau wie der voll elektrische Macan jetzt von Porsche, wurde verschoben wegen der Software. Insofern glaube ich schon, dass sie gut fahren mit, okay, lass uns Carriot weiter versuchen, dass sie es machen, und lass uns parallel irgendwie doch auf Google Automotive setzen, beziehungsweise was Apple tatsächlich kann, das wissen wir noch gar nicht. Sie haben es halt angekündigt, dass sie mitten ins Auto rein wollen, so wie es Google auch macht bei Polestar, bei Volvo. Und wer die Fahrzeuge mal gefahren ist, also ich mag einen Polestar zum Beispiel unheimlich gerne. Die Software funktioniert gut, die Spracherkennung ist mega. Hier und da hakt es, aber die Integration ins Auto, die ist komplett cool und ist tatsächlich auch nicht so, dass du ständig bombardiert wirst mit irgendwelchen Google-Werbeanzeigen.
Was mich vorhin gewundert hat, als du vorhin über die Nachrüstung von den Motoren gesprochen hast, also ich kenne das ja bisher bei Tesla, dass man Verbesserungen in den Fahrzeugen im laufenden Betrieb sozusagen macht und nicht wartet, bis es ein Update von dem Auto gibt. Macht das VW inzwischen auch so?
Nee, typisch deutsch. Ist typisch deutsch. hast du beim ID.3 zum Beispiel gehabt. Der ID.3, ich war auch einer dieser First Mover. Das heißt, ich hatte einen der ersten ID.3s überhaupt. Ich war, glaube ich, irgendwie der 5. bis 6., der einen ID.3 abbekommen hat. Und die sind heute die Gelackmeierten, weil sie damals einfach mal 4 Sensoren, die Näherungssensoren in den Stoßfängern, nicht verbaut haben. Später kamen die dazu und dann hat er so nice Features bekommen, wie automatischer Spurwechsel oder das Auto parkt auf über 100 Meter für dich selbstständig ein, weil er weiß, hey, der fährt gerade wieder in seiner Garage auf seinen Platz. Das kann ich doch auch machen. Geht erst mit dem Update, wo dann zusätzliche 4 Sensoren auch seitlich abstrahlen konnten und dementsprechend halt auch den Winkel nach außen weiter hatten. Kannst du für Geld und gute Worte einfach nicht nachrüsten, ne? Und da macht VW genau das Gleiche wie seit Jahren. Du kriegst einfach diese Updates mit einer Modellpflege. Also bei VW heißt es dann nicht Modellpflege, sondern ist ja auch schon raus aus dem Kopf, Produktaufwertung, PA. So. Und mit der Produktaufwertung kommen dann, was weiß ich, neue Materialien ins Auto. Beim ID3 war es ein ganz großes Thema. Dann kriegt er vorne einen neuen Stoßfänger, ein bisschen glatter, nicht mehr dieses Wabenmuster. Und er kriegt halt eben diese netten Features und vor allen Dingen einen potenteren Bordcomputer. Bei Tesla wird sowas nachgerüstet, bei älteren Model S-Modellen. Du kennst es ja, Jerome.
Ja, habe ich gemacht.
Michael ja auch, glaube ich. Ne? Und das kriegst du bei VW nicht. Da heißt es, friss oder stirb, dann musst du halt ein neues Modell dir leisten. Und das ist bei Porsche genau das Gleiche. Jetzt ist vom Taycan gerade das Facelift rausgekommen. Der hat so ein paar nette, kleinere Features. Ja. Und da spreche ich wirklich von Kleinigkeiten. Zum Beispiel den SOC einzustellen, wenn du irgendwann an eine Ladesäule kommst. Zum Beispiel bei 80% hör auf zu laden. Das kann meiner nicht. Das ist unglaublich. Das ist Level 2019 Ioniq, ne? Also der kann es auch nicht. Doch, der konnte es, glaube ich, sogar. Ist egal. Aber das kriegt jetzt das Facelift und das ist für mich minimal. Das ist ja nix. Ja, das ist nix. Aber nö, kriegt er nicht.
Jessica, was fährst du? Hast du auch diese Probleme?
Ich fahre immer noch den Nissan Leaf. Das hat sich immer noch nicht geändert, Michael.
Das gibt's ja gar nicht.
Keine Updates?
Bitte was?
Sie weiß nicht, was Updates sind.
Ich würde mich, die Hörer auch wissen, was du fährst.
Ich würde mich freuen, wenn man beim Leaf Produktaufwertung betreiben würde, zum Beispiel mit so einer Akkukühlung. Das wäre richtig nice, aber bei Nissan brauchen wir da genauso wenig drüber reden. Ich meine, die verkaufen den Leaf ja auch bis heute noch mit Chademo, also Produktaufwertung bei Nissan. Schwierig.
Eher nein. Ich wollte es einmal mit einbringen.
Also wo aber jetzt VW tatsächlich gelernt hat, und das ist bei den GTX-Modellen, sei es jetzt ID. Buzz oder ID. 7. Gerade beim ID. 7 haben sie ja wirklich dann jetzt auch was gemacht. Und zwar haben sie sich da auch so ein bisschen bei Tesla was abgeguckt und haben gesagt, pass mal auf, das scheint wohl gut zu funktionieren, wenn wir neben der permanent erregten Synchronmaschine einfach noch einen Asynchronmotor vorne reinbauen. Bisschen zusätzliche Leistung, also der hat nicht die gleiche Leistung wie der Heckmotor, also 210 kW hat er hinten. Da kommt vorne eine 80 kW Maschine dazu und die wird nur bei Bedarf benutzt. So, der Vorteil einer solchen Asynchronmaschine ist ja, dass der einfach mitlaufen kann. Der hat so einen geringen Widerstand, dass du das eigentlich gar nicht merkst im Verbrauch, wenn er nicht angetrieben wird und bei Bedarf schaltest du ihn dazu. Das haben sie sich schön abgeguckt von Tesla, muss man ganz ehrlich sagen, und es funktioniert. Also der ID.7, der hat eine Reichweite überraschend gut und auch der ID.Buzz war für, das ist ein Billigregal auf Rädern, sagen wir mal ehrlich, dafür hat er das ja wirklich, ist ja echt sparsam. Also der hat oft an dieser Strecke, die ich gefahren bin, ich glaube, im Porsche hätte ich nicht viel weniger verbraucht.
Du hast jetzt so viele Fahrzeuge gefahren, ne? Mhm. Wir haben schon in unserem Buch, unserem gemeinsamen darüber gesprochen, so mit Fahrzeugen damals, aber wenn man jetzt rückwärts guckt, haben wir eine Möglichkeit wirklich noch zu lernen, nicht nur VW, also du bist ja mittendrin da, dass du das immer gucken kannst, auch mit deinen Tests, die wir ja alle sehr gespannt immer verfolgen. Aber wie sieht man das, wenn man jetzt von rückwärts guckt und durch diese Zeit einmal durchläuft, die du jetzt mitgemacht hast, und guckt jetzt nach vorne und gerade diese Digitalisierung, wir wissen, die Chinesen, die stehen nun mal unglaublich auf Digitalisierung.
Ja, klar.
Was sagst du, wenn du das jetzt so abfilterst und sagst, haben wir jetzt gelernt, haben wir genug gelernt, um später auch mithalten zu können?
Nee, wir sind, also ganz ehrlich, wir sind in Europa, jetzt, ich sage jetzt einfach mal Europa, wir wollten eigentlich über ein ID.7 reden, inzwischen reden wir über die deutsche Automobilindustrie und wir sind viel zu langsam. Ja, ist ja so. Wir sind zu langsam. Diese Entwicklungszyklen, da während wir hier ein Auto entwickeln die Chinesen mindestens 3, ja. Die sehen aber auch noch komplett alle anders aus und die Software, die ist uns meilenweit voraus. Also die haben ja teilweise in China Autos, wenn du da hingehst, dann denkst du, du bist hier im Weltraum. Also wirklich, das, was hier nach Europa kommt, ist ja wirklich nur Nasenwasser von dem, was da drüben in China losfährt. Guckt euch mal Videos an, was da, also da fasst ihr euch am Kopf und denkt, das sind irgendwelche IAA-Prototypen. Nee, das sind Serienfahrzeuge und sowas hast du hier auf der IAA stehen und dann sagen die, ach ja, ach Mensch, sowas kann man mal als Idee haben. Ich glaube, am Ende des Jahrzehnts wird es in Deutschland eine deutlich andere Automobillandschaft geben als das, was wir jetzt aktuell sehen. Es gibt immer noch genug Petrolheads draußen, die jetzt sich freuen, dass die Benzinpreise im Keller sind und Hurra schreien, dass endlich irgendwie der Verbrenner doch seinen Siegeszug gegen die E-Mobilität wieder startet. Völliger Bullshit, sorry, dass ich es auch so klar sage, ja. Aber ganz im Ernst, wir schaffen uns das auch selber ab gerade. So, ja. Und am Ende des Jahres, genau. Die Chinesen, die stehen noch vor der Tür. So, dass die jetzt im Moment noch keinen Fuß auf den Boden kriegen, ist einzig allein dem geschuldet, dass sie das Vertriebsgeschäft in Deutschland noch nicht verstanden haben. Der Deutsche will vor an sein Autohaus gehen und möchte persönlich mit dem Verkäufer schnacken, was gibt's denn Neues, Käffchen trinken und so weiter. Ja. Wenn sie das begriffen haben, sieht's hier echt ein Duster aus.
Wenn das Servicenetz steht, dann ist vorbei.
Das wird relativ schnell.
Dann hat auch der Verkäufer ausgedient. Dann überzeugt das Internet und Hauptsache, du kannst die Kiste irgendwo reparieren lassen. Genau meine Reden.
Ja, oder auch anfassen. Die wollen halt auch mal anfassen.
Aber
das ist der typisch Deutsche.
Wir müssen aber auch eins sagen. Also wir schimpfen so ein bisschen gerade auf die Automobilindustrie. Ich glaube, heute habe ich gelesen, dass die Bundesregierung die Förderung für die Batterieentwicklung streicht. Ja,
super, ganz toll.
Das ist, also da fasst man sich wirklich nur noch an den Kopf. Das, ja, also Schulden, Stopp oder wie das heißt, Schuldenbremse. Wir fördern nicht mehr die Batterietechnik. Die Förderung wird einfach eingestellt, ja. Und dann wundert man sich, wenn dann also in Europa, beziehungsweise in Deutschland, dann eben nichts mehr passiert. Und das verstehe ich nicht.
Also wir lernen nicht.
Ja.
Jerome, wir lernen nicht. Ja. Und genau vor ein paar Jahren, ich glaube, das müsste jetzt nochmal 15 Jahre her sein, müsste das, hatten wir genau das Gleiche. Und wisst ihr wo?
PV-Industrie. Solar.
Ja.
Genau.
Solar.
Jetzt kommen die Module alle aus China.
Ja.
Und alle schreien so.
Windkraft.
Windkraft. Jetzt wollen sie Regeln aufstellen, dass keine chinesischen Offshore-Anlagen gestellt werden. Ja, warum denn? Selbstgemachte Leid. Ehrliches, sorry, Leute. So können wir hier nicht agieren. Und 10 Jahren jammern sie rum. Weißt du, ich habe es Wolfgang auch schon mal gesagt, ja? Die Geschichte wiederholt sich. In den Ende der 70er haben wir über die Japaner gelacht, die versucht haben, hier in Europa Autos zu verkaufen. Ja?
Ich weiß es noch ganz genau.
So, 20 Jahre später haben wir über die Koreaner gelacht, wo so ein Mund uns im Werbevideo sagen wollte, wie man DEU ausspricht, ja?
Ja.
Wisst ihr das noch?
So, ja, weiß ich.
Haben wir drüber gelacht. Ja. Jetzt hier, Hyundai Kia. So. Und pass auf, wieder 20 Jahre später lachen wir gerade über die Chinesen. Merken wir das?
Nö. Nee. Nein. Wir schon, aber ich glaube, die breite Bevölkerung merkt es nicht.
Ja. Stefan, ich habe eine Frage zu den Zellen. Sind das immer noch, so wie im Kaycan, auch die Pouch-Zellen, die ID7 verbaut sind?
Ja, sind nach wie vor die Pouch-Zellen. Also ich kenne nichts anderes. Ja, was heißt Pouch-Zellen? Du hast ja, das sind keine Grundzellen, sind nicht wirklich Pouch-Zellen, sind ein bisschen anders aufgebaut, also sind nicht richtig gefaltet, sondern ein bisschen anders funktioniert das schon, aber im Grunde genommen hast du keine, also bist weit weg von irgendeiner Grundzelle, ne? Es ist aber nicht so die richtige, diese Pouchzelle, die du kennst, aus den
Zeiten. Also das ist schon eine überholte Pouchzelle.
Ja, es ist also, ja, das ist jetzt schwer zu beschreiben. Also es ist nicht wirklich mehr die klassische
Pouchzelle. Nicht mehr die alte Technologie, eine etwas neuere.
Genau, okay. Richtig. Also da entwickeln sie das ja auch weiter. Und die haben jetzt ja auch mit PowerCo ich will mal Salzgitter ist es gar nicht, aber ist egal, da in der Nähe, eine große, die nennen das ja auch Gigafactory und machen da ja auch eigene Batterietechnologie. Ja, also das Ziel ist natürlich selber auch sowas herzustellen. Aber auf der anderen Seite, auch das, was eben Jerome sagte, Northvolt kündigen gerade, was weiß ich, wie viel Produktion ab und so weiter. Einfach weil, Förderung wegfallen und so weiter. Da bin ich gespannt, was da jetzt bei PowerCo entsteht. Bei VW bleiben.
Kannst du mir was erzählen zu Reparaturwürdigkeit der VW-Akkus? Sagen wir mal Recycling beziehungsweise Reparatur? Gibt es irgendwelche Zentren oder sowas ähnliches? Also
das geht tatsächlich gut, ne? Also du kannst, beim ID3 gab es tatsächlich einen Rückruf, weil da einige Stacks defekt waren und haben dann wirklich in der Werkstatt, kannst du auch ganz normal runterlassen und dann kannst du das auch stackweise tatsächlich austauschen und sagen, okay, der ist defekt. Ich weiß gar nicht, wie viele das sind. Also alles, was ich jetzt sage, sorry, ist wahrscheinlich völlig falsch, aber sagen wir mal, sind 12 drinne, dann kannst du einen von den 12 rausnehmen austauschen und reparieren. Auf jeden Fall. Und zum Thema Recycling, das ist ja auch das, was die PowerCo hochfahren will. Und das ist das Werk in Salzgitter, was ich eben schon erwähnt habe. In Salzgitter ist ja eins der Prototypenwerke für Recycling. Und die schaffen heute ja schon um die 94%.
Wow. Ich würde gerne nochmal zum ID7 als solches zurückkommen, weil das war ja ursprünglich unser Thema. ID7 ist, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, habe ich gedacht, wow, endlich mal ein Auto, das jetzt nicht ein, wie nennt man das, ein
SUV.
Danke, ein SUV ist, sondern endlich mal so ein langgestrecktes Auto, das auch praktisch ist. Mich interessieren jetzt nicht die Spaltmaße, aber du hast ja das Fahrzeug dir wahrscheinlich schon genauer angeschaut. Ist das denn ein praktisches Auto? Also kann ich da viel Gepäck reinmachen? Kann ich vorne Gepäck reinmachen? Und so weiter. Wahrscheinlich
das
nicht.
Das musstest du jetzt fragen.
Ja, natürlich. Aber ich weiß es tatsächlich nicht. Aber also, ich habe gehofft, dass sie es jetzt gelernt haben.
Das ist eine
gute Frage
eigentlich.
Ja. Ja, jeder Tesla-Fahrer kommt mit dieser Frage. So, nein, du hast keinen Frunk bei einem ID-Motor. Das bist du einfach nicht. Ja. So, du hast vorne den ganzen Technikraum, aber sonst ist das halt tatsächlich so, ja, Kofferraum. Was ganz witzig ist, du hast halt den ID7 jetzt endlich auch, VW nennt es neumodisch, als Tourer, ja, aber du hast ihn halt als Kombi des deutschen Lieblingsautos, ja.
Ja.
Und der ist dann, du kannst ihn halt du kannst dann noch immer in die Sitze auch so ein bisschen steiler stellen, dann hast du halt hinten 605 Liter Volumen drin, beziehungsweise 545, wenn er jetzt normal genutzt wird. Erstaunlicherweise ist das gar nicht so viel mehr wie die Limousine. Du kannst es halt nur besser nutzen, weil du besser unter das Dach packen kannst. Aber der ID7 macht da schon sehr viel richtig. Der hat zum Beispiel das, was man beim Model 3 gar nicht kennt, der hat ja immer schon eine große Klappe. Ja? Also das geht ja tatsächlich. Und der Tourer ist halt nur ein bisschen hinten im Heck ein bisschen länger gezogen, hat dann die typische Kombiform. Das heißt, was Platz angeht, da haben sie viel gelernt und da hast du wirklich jede Menge von. Aber das Auto ist jetzt halt auch nicht klein, muss man ganz ehrlich sagen. Also wenn wir uns einen ID7 angucken, der hat zwar einen kleinen Wendekreis als Nicht-Allrad-Version von irgendwie 10,9 Meter. Die wird natürlich beim Allrad, weil du vorne die Antriebseinflüsse hast, wird der Lenkwinkel ein bisschen kleiner gemacht. Aber trotzdem, musst du ehrlich sagen, die sind also immer noch recht wendig. Und das trotz der Größe, der ist halt auch fast 4 Meter, oh Gott, jetzt muss ich lügen. Der ist also 4,90 Meter ist er mindestens lang. Ich glaube, der ist auch 4,95 Meter lang, so wie mein Porsche. Also ist schon ein großes Auto und du hast wirklich jede Menge Platz. Und genau das ist auch wieder Geschichte, wiederholt sich. Und das ist immer wieder bei VW. Da bringen sie ein neues Auto raus, zum Beispiel den Passat damals, ja. Und sie bringen ihn immer erst als Limousine. Ich sag mal ganz im Ernst von euch, wer von euch hat das letzte Mal eine Passat-Limousine gesehen? Passat-Kombis wollen sie alle und dann warten sie erst, bringen die Limousine, dann schreien sie rum, dass das Ding sich schlecht verkauft, dann bringen sie ein Kombi und auf einmal schreien sie um, wir müssen die Produktion erhöhen, das war so nicht zu erwarten. Genau das gleiche passiert gerade in Emden, ne? Jetzt diskutieren sie, wie kriegen wir das Werk ausgelastet und jetzt schreien sie rum, ich glaube, wir müssen die Produktion um 50.000 Fahrzeuge erhöhen. Damit haben wir ja gar nicht gerechnet. Ach was. Mhm. Alter, das ist die typische Vertreterkarre, ey. Genau jetzt hast du es doch. Ein ID7, Alter, voll elektrische Kombi.
Absolut. Also darauf habe ich wirklich lange gewartet und was mir auch aufgefallen ist, du hast es auch anfangs angesprochen, ist die Reichweite. Die haben es ja auch geschafft, den CW-Wert ziemlich niedrig zu halten.
Ja, das war ja immer schon eigentlich auch... wenn man es nicht glauben sollte, auch beim ID-Bus tatsächlich Ziel, dass sie den CW-Wert runter machen. Aber wie gesagt, aus dem Billigregal holt es halt jetzt nicht irgendwie Zauberwerte raus. Aber tatsächlich haben sie beim ID-7 einen sehr guten CW-Wert. Ich versuche jetzt gerade parallel nochmal gerade zu gucken, wo der lag. Ich weiß es nicht im Kopf. 0,
ich ist auch nicht so wichtig. Aber es ist ein guter CW-Wert. Und
das ist tatsächlich, genau.
Und das spielt ja immer gerade in der Elektromobilität spielt es ja eben eine große Rolle, dass der CW-Wert stimmt, einfach wegen der Reichweite. Und mir ist halt aufgefallen, dass viele Fahrzeuge, die aus Deutschland kommen, ja, natürlich auch auf den CW-Wert achten, aber nicht so wirklich, wenn ich da zum Beispiel so Schrankwände wie den BMW sehe, ja, der also vorne easy, eine Wand easy, ist. Ja. Ja, also das ist ja wirklich also nicht annähernd CW-mäßig, wenn ich also das mal so sagen darf.
0,24 der Kombi und 0,23 die Limousine.
Okay, das sind ja schon fast Tesla-Werte.
Stefan, was ist denn deine Meinung, warum VW immer am Publikum, am Kunden, am eigentlichen Kunden, ich habe mal gehört, der Kunde bestimmt ja eigentlich so ein bisschen die Zukaufsstrategie, aber wieso laviert VW deiner Meinung nach immer am Kundenwunsch tatsächlich vorbei? Wie schaffen die da mit so einer hohen Präzision, am Kunden vorbei zu produzieren?
Na, was heißt am Kunden vorbei? Ich glaube...
das ist Verkaufsstrategie.
Nee. Wenn du jetzt mal zurückguckst, ja, wie oft wurde immer gelästert, zum Beispiel auch damals über den Touran? Ach, viel zu klein, viel zu spät. Ja, da wurde immer gesagt, der kommt doch viel zu spät, der Renault Espace ist doch viel länger am Markt. Wer war nachher der Spitzenreiter? Der Touran, ne? Das heißt, VW, die warten immer ab, die gucken sich den Markt an, ganz lange, gucken, was will der Kunde tatsächlich. Deswegen gibt es jetzt auch 1200 verschiedene SUVs und Mini-SUVs im Verbrennersegment, ja. Und dann versuchen sie alles so ein bisschen so zu gestalten, dass du nicht aneckst. Das heißt, das Design darf nicht anecken. Das Ding muss in 3 Jahren immer noch relativ modern aussehen. Das Problem hast du zum Beispiel bei Opel. So ein Opel Astra, wenn du ein Astra F jetzt anguckst oder dir damals ein Golf 4 oder ein Golf 5 anguckst, das zur gleichen Zeit auf dem Markt war, da sieht der Astra viel älter aus als das Pendant als Golf. Und ich glaube, das ist das, was VW immer macht. Die sind da wirklich eher sehr, sehr zurückhaltend, was Design angeht und so weiter. Und haben bei der ID-Baureihe, zum Beispiel ID7, der wird große Probleme bekommen, diese weiß-kristallinen Heckschürzenansätze, also hinten die Lichteinheit, die ist ja nicht rot, die ist ja eher weiß. Mhm. Das wird sich in 3 Jahren übersehen haben, garantiert. Und dann denkst du, Alter, wie konnten die das damals machen? Der Mazda 6 hatte das vor vielen Jahren mal eingeführt. Ne, das war so ein typisches japanisches Design, so Kristallrückleuchten zu bauen. Jetzt machen die das bei VW und ich denke mir nur, Leute, nee. Sie mögen nicht Lügen strafen, aber ich glaube, beim ID7 machen sie eben nicht dieses konservative Design, was sie in den anderen Baureihen, also in den normalen Baureihen machen, wie Tiguan, damals Touran, Golf, Polo. Die sind viel biederer, halten aber so eine längere Lebensdauer auch im Markt nachher. Die ID-Baureihe, ich glaube, die wird sich schnell satt gesehen haben. Das hast du jetzt schon gesehen bei der ersten Modellpflege vom ID3. Da haben sie dieses Wabenmuster vorne aus der Front schon entfernt und haben eine glatte Schürze vorne gebaut. Warum? Keine Ahnung.
Stefan, ich möchte ja an dieser Stelle eine Lanze brechen. Also du hast vor einer Dreiviertelstunde nicht gedacht, dass du heute in einem Podcast bist. Nein. Und schon haben wir dich reingeholt. Das geht nur über, ja, menschliche Verbindungen, WhatsApp und Sympathie gegenseitig, dass man das überhaupt tut. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken.
Und vor allem, wir arbeiten ja im Grunde zusammen, Stefan, weil wir ja gemeinsam an einem neuen Projekt arbeiten, nämlich Vorn mit E. Da bist du ja auch mit dabei. Da auch nochmal der Hinweis, einfach mal auf YouTube gucken, Vorne mit E. Da sind wir auch mit dabei. Da ist auch der Stefan mit dabei. Und einfach mal einschalten. Uns kann man ja auch inzwischen als Video sehen. Einfach E-Movotion in YouTube eintippen und dann findet man das. Übrigens, die einen oder anderen Hörer werden sich jetzt auch mal fragen, da bin ich mir ganz, ganz sicher, was hat eigentlich der Brunel für einen Verbrenner gefahren, bevor er umgestiegen ist auf E-Mobilität? Es war tatsächlich ein Trommelwirbel, VW Touran Erdgas.
Siehst du?
Und der war super praktisch. Also das war ein tolles Auto, der VW Touran, hatte viel Platz und für die Familie und so weiter. Es war ein tolles Auto. Also da kann ich dir nur recht geben. Gut, wer uns gerne erreichen möchte per E-Mail, der kann das gerne tun unter folgende Adresse. Michael Scharnberg weiß die Adresse und deswegen wird er sie uns sagen.
Hey, Jessica, ich hab dich gerade.
Aber selbstverständlich, Michael, ich könnte das doch gar nicht vergessen. Und zwar ist das redaktion@i-movotion.de.
Genau, ich hätte da noch einen Jingle, aber wir lassen es.
Stefan, ganz, 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 ganz herzlichen Dank. Du bist echt ein cooler Typ, dass du so schnell hier reingeschwuppt bist. Ich danke dir
von
ganzem Herzen.
Danke fürs Kommen.
Also, bis zum nächsten Mal.
Wir hören uns in einer Woche wieder. Tschüss.
Tschüss.
Und übrigens der Hinweis, wir werden da über E-Mobilität im Lastwagenbereich sprechen. Wird hochinteressant, verspreche ich. Tschüss.